meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Superlevel.
In die Fresse.
Gibt es heute nicht. Ja, also das muss man an dieser Stelle gleich mal sagen. Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Richter. Ich moderiere normalerweise diesen Podcast, werde das nicht tun. Das wird auch keiner von den anderen Verdächtigen tun, denn wir sind gerade in Besitz einer Beta eines Spiels bekommen, auf die ich persönlich so lange gewartet habe, dass es uns einfach nicht möglich ist, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Bei diesem Spiel handelt es sich um einen Titel, den ich jetzt nicht nennen werde, um nicht im Vornherein gleich sozusagen eine Befangenheit und Werbung klarzumachen. Aber möglicherweise werden wir in einem der nächsten Podcasts über Rules reden. Herzlich willkommen, Dennis Kogel.
Hallo.
Dennis Kogel, du musst in dein Mikrofon sprechen.
Ich spreche in mein Mikrofon.
Vielleicht musst du das Mikrofon ein bisschen näher an dich herantun.
Ich tue das Mikrofon näher an mich heran und sage nochmal Hallo.
Hallo, Dennis.
Hi. Ist schön, hier zu sein.
Ja, das freut mich. Aber ich meine, also eigentlich bist du ja heute nicht hier. Also warum bist du heute hier?
Ich bin heute hier, weil ich ein Interview dabei habe.
Interview?
Vor einer kurzen Zeit habe ich ein Interview gemacht mit Maschinenmensch. Das ist so ein Berliner Indie-Studio. Die machen das Spiel Curious Expedition.
Okay, das ist der erste Name, mit dem jetzt was sagt. Curious Expedition. Mhm. Bitte nochmal kurz rekapitulieren, was das war. Gibt's das schon?
Das gibt's noch nicht. Es kommt irgendwann jetzt Ende dieses Jahres wahrscheinlich raus, im Herbst ungefähr.
Woher habe ich davon gehört? Gab's das auf der Maze?
Die Entwickler gab's auf der Maze. Die sind da rumgelaufen.
Okay. Aber dieser Titel.
Titel ist bekannt. Auf Superlevel hat mal Magnus drüber geschrieben. Okay. Der sonst mal diese wahnsinnig detaillierten Kentucky Route Zero Artikel schreibt. Und Curious Expedition ist so ein pixeliges Roguelike-Kolonialismus mit Dinosauriern-Expeditionsspiel. Also man führt eine Expedition an aus Wissenschaftlern, darunter bekannte Namen wie Marie Curie, ja, durch so eine Art prähistorisches Jules Verne-Szenario, so Land vor unserer Zeit mit Dinosauriern und Ureinwohnern durch den Dschungel. Und man führt die da durch und erlebt Abenteuer und muss Entscheidungen treffen und so. Und ich bin nochmal vor kurzem darauf aufmerksam geworden, weil nämlich es diese ganze Ubisoft Assassin's Creed weibliche Charaktere-Debatte lief und sich da aber gerade die Entwickler gemeldet haben und gesagt haben, das mit den weiblichen Charakteren ist uns auch aufgefallen. Wir hatten auch irgendwie nur eine Frau in unserem Cast aus bekannten Leuten. Und das haben wir gemerkt, das fanden wir scheiße. Und dann haben wir gesagt, wir machen einen Femcrunch. Das heißt, wir machen so lange Pause an allen anderen Features, bis wir ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei den Helden haben im Spiel. Mhm. Und das fand ich auch total interessant. Und dann wollte ich auch mit denen darüber reden und über das Spiel an sich. Und das habe ich dann auch noch gespielt. Und das ist sehr, sehr spannend, weil das viele interessante kleine Dinge macht.
Okay, und wie lange dauert das Interview jetzt?
Das Interview dauert, ja, knapp eine Stunde.
Wer sollte sich das Interview nicht anhören?
Wer sollte sich das Interview nicht anhören? Wahrscheinlich Leute, die das total richtig finden, dass bei Assassin's Creed keine Frauen dabei sind.
Aber redet ihr jetzt nur über das Frauenproblem?
Nö. Wir reden tatsächlich darüber, wie sie zur Spielentwicklung gekommen sind, wie das so ist, so als kleines Indie-Studio. Das sind Leute, die vorher bei Jaga waren, die vorher an Spec Ops The Line mitgearbeitet haben und auch jetzt hier am neuen Zombie-Spiel, Dead Island 2, haben die auch.
Okay.
Das wurde ja jetzt neulich angekündigt. Und wir sprechen aber, wie das so ist, so ein Indie-Studio zu gründen in Deutschland. Die kriegen Unterstützung vom Medienboard, also wie das so mit öffentlicher Förderung geht, was man da so macht, wie so die Arbeit ist von einem Indie-Entwickler. Also ich finde, wenn man interessiert daran ist, wie so Indie-Entwickler arbeiten, so ein kleines Zwei-Mann-Team, das ist total interessant. Und auch wenn man so ein bisschen interessiert ist an, wie man so ein Design plant, was da für Probleme aufkommen und so, das ist ganz spannend.
Okay, das könnt ihr jetzt anhören. Ich wünsche viel Spaß dabei. Wir melden uns dann bestimmt demnächst mit einer total regulären Folge in einem total regulären Zeitraum, wie das immer so ist bei der Fresse. Und Herr Kogel, die erste Frage, die du gestellt hast, war?
Die erste Frage, die ich gestellt habe, ging an Johannes Christmann, einen der beiden. Und ich wollte eigentlich wissen, wie sind die Leute dazu gekommen, Indie-Entwickler zu werden oder beziehungsweise Spieleentwickler generell?
Stell dir einfach mal kurz vor, wer seid und wie ihr zur Spieleentwicklung gekommen seid.
Mein Name ist Johannes Christmann, ich bin 35 Jahre alt, komme aus Süddeutschland. Zur Spieleentwicklung bin ich gekommen vor einer sehr langen Zeit, als ich noch im Webdesign tätig war, habe ich mit Flash angefangen, habe da in meiner Agentur mal aus Spaß so eine Weihnachtsgrußkartenspiele gemacht, wo man uns mit so einem schlechten Spiel mit Schneebällen ins Gesicht werfen konnte. Das haben wir nur aus Jux und Dallerei an unsere Kunden geschickt. Das kam aber so gut an, dass die Agentur ein 180 hingelegt hat und fast nur noch Webgames gemacht hat an einem Zeitpunkt, die dann komplett ich eigentlich im Alleingang, also sowohl mit ActionScript gecodet, als auch die Grafik, Sounds, Game Design, alles alleine gemacht habe und habe halt gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht und dass mir das auch liegt. Und habe dann die Games Academy besucht in Berlin 2003. Hab da meinen Ausbildungszweig absolviert und bin dann nach einer kurzen Exkursion in Schwarzwald zu Econi bei Jager gelandet, wo ich dann bis vor kurzem als Game Designer gearbeitet habe. Und jetzt habe ich mich eben selbstständig gemacht zusammen mit Riad und versuche mein Glück bei kleineren, persönlicheren Spielen.
Ja, vielleicht zu Jager noch. Du Game Designer bei Jager und du hast mitgearbeitet an Spec Ops The Line.
Oh ja, Spec Ops The Line habe ich komplett begleitet, von Vorproduktion bis zum Abschluss und anschließend eben auch nochmal in ein paar Prototypentwicklungen drin gesteckt und zuletzt war ich dann auch beteiligt in der Pre-Production und anfänglichen Produktion von Dead Island 2. Kann man ja jetzt drüber reden.
Okay, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich bin Riad Cemili, ich bin 34 aus Berlin. Bei mir Interesse an Computerspielen war schon immer da. Bin dann den Weg gegangen über ein Informatikstudium an der Freien Universität, weil ich dachte, kann auf jeden Fall nicht schaden für meinen Berufswunsch. Hab dann festgestellt beim Studium, dass ich Programmieren eigentlich auch so ganz geil finde. Und habe dann nach dem Studieren direkt bei Jäger angefangen als Programmierer. Habe dann an verschiedenen Projekten gearbeitet, unter anderem Spec Ops und Dead Island 2. Und hatte zuletzt die Position in Senior Programmer und habe an Gameplay-Sachen gearbeitet, Multiplayer-Code und AI-Programmierung. Ja, und jetzt nach 7 Jahren dann entschlossen, wäre schön, mal was Eigenes zu machen, wo ich auch mehr in die Designerrolle schlüpfen kann und auch mal so was komplett Eigenes aufbauen kann.
Könnt ihr mir ein bisschen erzählen über die Entscheidung, wie ihr euch von quasi Jager gelöst habt und um was Eigenes zu starten?
Das war so ein fließender Übergang. Also wir haben bei Jager sowieso sehr intensiv und viel zusammengearbeitet. Irgendwann hat dann Riad mal vorgeschlagen, ob wir nicht mal privat ein kleines Projekt versuchen wollen. Wann hat es angefangen, Riad? Weißt du noch?
Vor 2 Jahren so etwa.
Ja, und da haben wir dann initial erstmal ein bisschen geguckt, was uns interessiert, haben dann aber relativ zügig halt eine grundlegende Idee gehabt zu Curious Expedition und haben dann ganz lose immer zum Feierabend angefangen, daran so ein bisschen zu arbeiten. Aber hauptsächlich eigentlich eher so Identitätsfindung, was ist das eigentlich für ein Spiel? Haben dann einen Blog angefangen, den wir privat halten, über den wir kommuniziert haben und das benutzen wir eigentlich immer noch. Der ist relativ groß und hat jetzt mittlerweile schon, ich glaube, über 500 Einträge, dokumentiert letzten Endes eigentlich den kompletten Entwicklungsprozess vom Spiel bis heute. Und darüber ging es dann immer so ein bisschen voran und da haben wir halt eigentlich immer eher so freizeitmäßig daran gearbeitet.
Okay. Ich will jetzt nicht sagen Indie-Boom, aber also der Erfolg von Indie-Spielen generell, von bestimmten Indie-Designern etc., inspiriert sowas zu machen oder war das eher so eine Entscheidung von wegen, wie das, also eher unabhängig davon auch entstanden oder so?
Ja, also sicherlich. Also prinzipiell mögen wir halt die Kreativität, glaube ich, an der Arbeit und dieses so Ideen erzeugen. Und es gibt halt Phasen bei so einer großen Spieleproduktion, wo es nicht immer, wo man jetzt gerade nicht dabei ist, neue Features zu machen, sondern wo man einfach das Spiel fertig macht, Bugs fixt und so. Und das war in so einer Phase ist das Spiel entstanden, so als kreativer Ausgleich. Und natürlich auch mit dem Hintergrund, dass wir gesehen haben, so guck mal, andere Leute mit kleinen Teams schaffen auch Projekte, haben natürlich großen Erfolg damit. Auch wenn jetzt alle natürlich sagen, dass die Goldgräberstimmung vorbei ist. So. Aber wir haben auch vorhin kurz darüber geredet. Also ich denke, das ist eigentlich nicht schlimm. Also Qualität muss halt Qualität liefern und Qualität setzt sich immer durch. Und ich hoffe mal, dass wir das schaffen. Also dass wir zumindest so eine interessante Idee haben und so viel Leidenschaft da reinstecken, dass wir uns trotzdem behaupten. Unabhängig jetzt, ob jetzt der Markt gerade gut läuft oder schlecht läuft, ist es einfach eine Sache, die wir machen wollen, weil uns das Spaß macht so.
Ja, was ich bei diesem Indie-Boom halt interessant fand, war, dass man gesehen hat, dass eben auch kleine persönliche Spiele einen Markt haben. Also man muss jetzt nicht unbedingt die 3D-Grafik oder die riesen Product-Values in seinen Titel reinstecken, sondern kann halt eben auch mit kleineren Titeln, die halt eben im unteren Preissegment angesiedelt sind, durchaus eine Audienz erreichen, die es einem ermöglicht, halt einen Gewinn abzuschöpfen von seinem Spiel. Und als Designer habe ich das halt bei Jager oft gesehen, dass man halt sehr oft an Grenzen stößt, wenn es um kreative Freiheit geht, bei ein bisschen quirkigere Features zu machen oder außergewöhnlichere Mechaniken einzubauen, weil man halt gleich an diese Grenze stößt, oh, das schmälern wir unsere Zielgruppe. Aber wenn man halt von vornherein ein kleines Spiel macht und wie wir jetzt halt nur zu zweit zum Beispiel dran sitzt, hat man sehr wenige Kosten, um das Spiel zu produzieren. Ergo, man braucht auch nur wenige Verkaufszahlen. Also sprich, wenn man jetzt hier, Hitman oder Tomb Raider sieht, die ein massive Fail sind, commercial, obwohl die irgendwie 4 Millionen Einheiten gemoved haben. Und wir, wenn wir irgendwie 20.000, 30.000 Einheiten verkauft haben, dann haben wir einen riesen Reibach gemacht, mehr oder weniger. Insofern, das nimmt auch einen Haufen Druck raus, so ein kleineres Spiel zu machen, weil man auch einfach keine große Zielgruppe erreichen muss, um erfolgreich zu sein.
Ich habe mich auch, beziehungsweise nochmal einen Schritt zurück, wie habt ihr euch entschieden, also warum Curious Expedition? Also wie habt ihr euch entschieden, ein Spiel zu machen über Forscher, die ein unentdecktes Land erkunden und dann gibt es Dinosaurier und man schießt ihnen in den Kopf?
Naja, also ich glaube, was bei uns speziell ist, ist, dass wir kein Genre im Sinn hatten. Wir hatten direkt am Anfang so ein paar Ideen hin und her geworfen und haben schnell festgestellt, dass wir beide Interesse haben so für historische Szenarien und sind dann relativ schnell dann auf dieses so die Faszination für Expeditionen gekommen. Und dann im Spiel quasi, okay, was könnte man aus diesem Konzept machen, haben wir dann nach und nach die Spielmechaniken dazu gefunden und haben dann quasi im Nachhinein festgestellt, so, guck mal, das könnte so ein bisschen Richtung Roguelike gehen. Und die Sachen mit Dinosauriern und so, das ist schwer zu sagen, wo es genau anfängt. Aber man macht mal ein Mockup oder so. Und da wir ja schon relativ früh auf Twitter waren, konnten wir dann immer sehen, wie die Reaktionen sind. Und es hat dann sicherlich auch das ein bisschen beeinflusst, wenn man gesehen hat, so, man macht jetzt mal irgendwie einen Screenshot mit einem Dinosaurier und auf einmal kommt eine super Resonanz. Dann denkt man so, oh, okay, da ist was. Da könnten wir jetzt weiterforschen. Jetzt ohne zu sagen, jetzt wir peer-testen jetzt alles und jetzt die Community sagt uns, was wir machen sollen. Aber es ist so ein gegenseitiges Feedback-Loop, so würde ich sagen.
Ja, wir hatten auf jeden Fall, also die Community beeinflusst schon sehr stark, woran wir arbeiten und wie wir arbeiten. Wir haben auch relativ früh auf Twitter halt eben auch schon unsere Gedanken zum Spiel geshared und haben den Devlog auf der TixSource-Seite und haben da relativ rege Resonanz von den Leuten, die unser Konzept cool finden. Aber prinzipiell kommt man da automatisch drauf. Also wenn man sich so ein bisschen mit Expeditionen beschäftigt und wir wollten von Anfang an so ein bisschen Steampunk vermeiden, aber trotzdem habe ich mir zum Beispiel so alte Jules Verne-Schinken in Technicolor angeguckt. Hier so die Reise zum Mittelpunkt der Erde und pipapo. Und da ist es halt immer so, dass sie dann in so einen Gebirgskessel reinkommen und der ist dann seit Jahrtausenden von der Rest der Welt abgeschnitten und da sind dann halt noch Dinosaurier oder die Riesenkrabben. Also diese alten CinemaScope-Schinken, die sind schon sehr stark auch mit in die Inspiration eingeflossen. So.
Cool. Und so allein vom Designstandpunkt ist, so wie ich das mitgekriegt habe, habt ihr euch entschieden, ein Spiel zu machen, das ein taktisches Spiel ist, ein Roguelike-Spiel. Und es ist ja auch kein Free-to-Play-Spiel, es ist kein Candy Crush-Spiel. klonen und es ist auch kein Serious Game für Institutionen, es ist kein Edu-Game, kein Werbespiel und sowas. Werdet ihr dafür von deutschen Designern manchmal komisch angeschaut?
Ich habe noch nicht mit so vielen gestandenen deutschen Designern darüber gesprochen, um ehrlich zu sein. Also wir haben hauptsächlich eben unsere eigene Bubble, die hier in Berlin existiert, die aus ehemaligen Kollegen von Jaga besteht oder eben auch aus anderen Indie-Entwicklern, die hier in Berlin tätig sind. Und von denen wurde man bisher noch nicht so richtig komisch angeguckt. Klar, am meisten Resonanz kriegen wir oft auf das Geschäftsmodell, wo die Leute sagen, ein Browser-Game und ihr wollt es nicht Free-to-Play machen, ihr wollt da ein Premium-Modell fahren, das wird aber schwer. Und da haben sie auch recht, das ist ja bisher noch nicht so richtig gemacht worden, beziehungsweise gibt es halt ganz wenige Exemplare oder Beispiele dafür. Aber wir sind davon überzeugt, dass das halt auch funktioniert, weil wir sehen die Qualität, die hinten rauskommt. Man kann mittlerweile auch mit Browser-Games ernstzunehmend gute Spiele machen, denke ich. Natürlich reichen die jetzt nicht an irgendwelche AAA-Erfahrungen ran, aber ich bin schon fest davon überzeugt, dass Leute immer noch bereit sind, upfront für was zu bezahlen, wenn sie wissen, dass da hinten dran eine gute Erfahrung steckt.
Ja, ich weiß nicht, ob ich dem was hinzufügen kann. Also prinzipiell, ja, es ist halt ein Problem, dass wir keine Vorbilder haben, was Browserspiele so richtig angeht. Also Card Hunter ist vielleicht eins. Aber das ist auch das Schöne, wir sind ja so klein, dass die Tatsache, dass niemand jetzt da auf dem Bereich so einen Durchbruch hatte, kann auch eine Bestätigung sein. Also es kann ja, man kann entweder vermeiden, was Neues zu machen, oder man kann auch sagen, ey, das hat noch keiner gemacht, okay, wir probieren es mal. Und das ist das Schöne, wenn man so einer kleinen Firma ist, dass wir mehr so eine Risiken eingehen können. Und wenn es nicht klappt, dann können wir ein bisschen zurückrudern und können dann doch traditionell auf Steam veröffentlichen und so. Also ja, wir haben kleine Ausgaben, dadurch auch können wir auch ein größeres Risiko uns leisten.
Mhm. Ihr habt ja auch Förderung bekommen vom Medienbund Brandenburg. Wie lief das? Also wie kam es dazu, dass ihr das überhaupt beantragt habt? Wie habt ihr darüber das Ganze rausgefunden und wie lief die Förderung?
Ja, also das war mir schon länger bekannt, dass Medienboard halt eben auch Spiele fördert. Da hatte ich schon mal vor vielen anderen Zeiten mal damit geliebäugelt, mit anderen Side-Projects, aber es kam eben nie da richtig dazu. Und ja, also ich meine, als wir das Konzept erarbeitet haben und immer mehr sich manifestiert hat, was es eigentlich für ein Spiel wird, wurde uns klar, dass es, also natürlich ist es kein Serious Game, aber es besitzt schon einen gewissen Anspruch. Also wir versuchen schon bestimmte kulturelle Aspekte mit dem Spiel zu berühren. Also anfangs war es halt eben hauptsächlich das nicht zu vermeidende Rassismus-Thema der Kolonialzeit. Und es gibt da natürlich schon bestimmte historische Anhaltspunkte fürs Spiel, so. Also, dass wir unsere Hauptfiguren eben anlehnen als an real existierende Persönlichkeiten aus der Zeitgeschichte und versuchen schon auch so ein bisschen informativen Content da reinzustecken. Und da dachten wir, wir probieren es mal. Also kontaktieren kann man die ja sehr einfach. Das geht ja über die Webseite. Haben dann relativ schnell direkten Kontakt gehabt, haben eine kleine Einreichung mit so einem One- oder Two-Pager gehabt, wo es grobes Konzeptbeschreibung ging. Das kam gut an, wir wurden eingeladen nach Babelsberg, hatten ein persönliches Gespräch, was auch sehr positiv war. Und dann ging es eben dran, so ein bisschen uns die Zähne auszubeißen an einem fast kompletten Businessplan. Also sprich, man muss dann schon sehr viel Papierkram machen. Eben, was ist unsere Zielgruppe? Wie ist unser Marketingansatz? Wie viel Geld brauchen wir? Wie sieht unser Finanzplan aus? Woher kommt das Geld? Weil das Medienboard ja nicht das komplette Projekt fördert, sondern eben nur maximal 50% des Geldes uns geben kann. Das war einerseits halt eine sehr anstrengende Phase, weil man jetzt, sage ich mal, als Kreativschaffende nicht unbedingt so gut drin ist, einen Businessplan zu schreiben. Aber im Nachhinein hat es uns auch sehr geholfen, einfach dabei nochmal mehr unseren Blick zu schärfen auf das, was wir erreichen wollen, auch aus einer mehr Business-Perspektive. Und das haben wir eben, glaube ich, ganz gut abgeschlossen, war dann ein relativ großes Dokument. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch schon relativ gute Resonanz, hatten die ersten kleinen Coverages auf PC Gamer oder Rock Paper Shotgun hatte mal einen ersten Plug gemacht. Und konnten die auch nochmal mit beifügen und Twitter war auch schon relativ gut dabei zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann lief das in die Förderrunde rein. Das war letztes Jahr November, war der Einreichungstermin. Und dann gab es noch mal ein paar Rückfragen vom Gremium, eben auch so, wie ist denn das mit dem Bezahlmodell, machen doch alle Free-to-Play, warum wollt ihr das machen? Oder wie ist denn das mit der Grafik, ist doch heutzutage alles HD und 3D, was ist denn das mit diesen komischen verpixelten Gesichtern? Da haben wir dann noch mal so ein bisschen unseren Ansatz erklärt, was das für uns bedeutet, warum wir das halt eben so gewählt haben, den visuellen Stil, oder warum wir gerne versuchen würden, eben ein Premium-Modell zu fahren, weil wir halt auch denken, dass Browser-Games halt auch mal über das reine, das müssen immer Free-to-Play-Games sein, hinauswachsen können. So. Die Antworten scheinen ganz gut angeklungen zu sein, weil dann eben im März dann die Zusage kam. Ja, das so. Und jetzt sind wir, wir haben immer noch nicht das Geld.
Das liegt daran, dass die Förderung so lange dauert. Also es war schon ein beträchtlicher Aufwand, sich zu bewerben und dieses Dokument auszuarbeiten, wo wir uns natürlich dementsprechend Mühe gegeben haben und auch die ganze Finanzanalyse und so. Also das ist jetzt nicht mal eben so nebenbei abgesprungen. Da mussten wir schon wirklich uns dedizieren darauf und haben dann quasi einen Monat oder so quasi ausschließlich nur an dieser Bewerbung gearbeitet. Aber es hat sich gelohnt natürlich und für uns auch, also besonders schön finde ich, natürlich das Geld ist natürlich sehr relevant, aber auch so, dass wir geschafft haben, so einen Expertenrat zu überzeugen davon, dass das Spiel relevant ist und dass wir auch glaubwürdig sind als Gründer. Das gibt uns natürlich auch so einen Selbstbewusstseinsschub, so dass wir das, weil auch für uns ist so eine Firmengründung neu und das ist natürlich ein schöner Vertrauensbeweis, so dass es dass wir das schaffen können, ja.
Ja, was ich auch schön fand, war also einerseits der Vertrauensbeweis uns gegenüber, andererseits auch den Mut vom Medienboard, eben so ein außergewöhnliches Projekt zu fördern. Weil ich meine, das ist eine öffentliche Förderung, sprich man kann auf denen ihrer Webseite jederzeit PDFs einsehen, auf denen man sehen kann, was für andere Titel die gefördert haben in der Vergangenheit. Und ja, also das waren schon im größten Teil eher so Apps oder nicht so kantige Konzepte wie unseres jetzt. Insofern freut mich das auch, dass das Medium Board einfach von sich aus darauf eingeht und uns auch so eine beträchtlich hohe Fördersumme auch zugesteht, die auf jeden Fall im oberen Bereich der Fördersummen liegt.
Und das heißt, ihr hattet ja auch irgendwie nicht das Gefühl, dass es da irgendwelche Ressentiments gegenüber Spielen gibt oder sowas, ne? Dass da Leute also überrascht sind, dass da ein Spiel ankommt oder sowas.
Ganz im Gegenteil. Also direkt unser Ansprechpartner bei Medienboard war auch ganz offensichtlich selber aktive Spielerin. Und also da die Resonanz und auch die Zusammenarbeit war wirklich extrem positiv. Und ich meine, es ist ja auch ein ausgeschriebener Förderzweig. Es ist innovative audiovisuelle Inhalte. Es ist jetzt nicht nur auf Spiele bezogen. Da werden auch so Theaterkonzeptsachen und so Multimedia, anderen Kram, fällt da alles mit runter. Aber es gibt schon auch relativ viele Spiele, die auch mittlerweile mit gefördert werden. So.
Sehr schön. Und genau, jetzt seid ihr seit kurzem, gab es jetzt ja auch die Unternehmensgründung, seid eine UG. Und das heißt, die Entwicklung läuft jetzt schon seit über 2 Jahren, richtig? Konzeptionell. Ja. Wie würdet ihr denn so jetzt, wo ihr jetzt wirklich aus Jager raus seid und jetzt wirklich euch nur oder so gut wie nur mit Curious Expedition befasst, wie würdet ihr denn die Arbeit beschreiben?
Den Arbeitsalltag?
Oder? Ja, genau.
Ja, also prinzipiell, wir haben noch kein spezielles Büro. Wir sind gerade auf der Suche nach Büroräumen. Das heißt, wir machen dann zweimal die Woche treffen wir uns bei mir in der Wohnung zum Anfang und Ende der Woche, wo wir dann die Ziele für die Woche besprechen. Und unter der Woche kommunizieren wir dann halt über E-Mail und Videochat und arbeiten an den Sachen, die wir besprochen haben. Prinzipiell haben wir am Anfang ein bisschen das Problem gehabt, dass wir so viele Features reingebaut haben ins Spiel, dass wir dann irgendwann ein Problem hatten, vor lauter Bäumen den Wald zu sehen. Jetzt sind wir gerade in einer Phase, wo wir viele Features deaktiviert haben, also und quasi alles zurückreduziert haben auf den Kernbereich. Und ja, an dem arbeiten wir gerade. Und Woche für Woche nehmen wir uns quasi einen neuen Teilbereich hinzu, den wir jetzt quasi dann weiter ausarbeiten und quasi ganz strukturiert rangehen und uns sagen so, okay, was die Rolle ist die Rolle von diesem Element, und wir wissen quasi, was der Stand war von der letzten Woche ohne dieses Element und können dann genau sagen, am Ende der Woche, das Spiel hat sich in die Richtung geändert durch dieses neue Element, im Gegensatz zu früher, wo wir einfach alles erstmal reingehauen haben und dann einfach mal geguckt haben. Also wir haben auch beim Ludum Dare mitgemacht vor ein paar Wochen und das hat ganz stark unsere Arbeitsweise inspiriert jetzt im Nachhinein. Wir haben schon früher auch bei Jäger so Scrum-artig gearbeitet, wo man ja auch mit Sprints arbeitet. Das ist uns dann irgendwann ein bisschen abhanden gekommen in diesem ganzen Indie-Arbeiten, also in diesem, dass wir auch abends nicht zur gleichen Zeit unbedingt dran gearbeitet haben und einfach dann Features im Spiel gelandet sind. Aber jetzt, wo wir beide dran arbeiten können, versuchen wir auch konzentriert dran zu gehen und sprintweise zu arbeiten. Also ja, von Woche zu Woche immer einen klar definierten Endpunkt zu haben, wo auch am Ende der Woche das Spiel wirklich spielbar ist für sich und wir sagen können, dass das Spiel ist jetzt gut oder nicht gut.
Ja, also ein wichtiger Aspekt davon ist auch, das wurde auch durch die Ludum Dare-Erfahrung beeinflusst, ist, dass wir jetzt tatsächlich auch schon so eine kleine Friends and Family Testerrunde haben, an die dann eben immer auch der neue Build dann rausgeht und dann kriegen wir auch mal ein bisschen Feedback. Aber selbst wenn wir kein Feedback kriegen, ist es auch einfach für uns so eine Sache, dass man halt eben immer auf einen Release hinarbeitet, der dann auch spielbar sein muss. Das, was ja beim Ludum Dare eben auch ein ganz essentieller Bestandteil ist. Da weiß man einfach, okay, bis dahin muss man fertig sein. Und dann sitze ich nicht daneben und erkläre das Spiel, sondern es muss halt irgendwie funktionieren. Das muss ich immer irgendwie selber erklären. Und das ist halt auch ein sehr starker Motivator. Generell, achso, ja, eine Sache noch wegen die Version, die wir vorher hatten, wo wir eben alles reingepackt haben. Natürlich konnten wir das nicht weiterführen, aber es hatte natürlich auch seinen Reiz oder seine Wertigkeit. So. Es war so ein bisschen wie so ein Gameplay-Moodboard, wo man einfach alles mal reinsteckt, was wir irgendwie so im Spiel sehen wollen. Und es ist sehr hilfreich jetzt im Nachhinein, weil wir, jetzt haben wir eben das Spiel vor wenigen Wochen komplett runter reduziert auf ganz wenige Elemente, packen jetzt immer wieder neue Elemente rein, aber ziehen diese Elemente eben aus einem Repository von diesem aufgeblasenen Version von früher. Ne? Also da müssen wir jetzt nicht das Rad für uns neu erfinden, sondern haben da schon sehr viele Ideen angesammelt. Und eine andere Sache ist, und die habe ich jetzt gerade in den Faden verloren, warte mal, was war das jetzt? Ach ja, das Arbeiten, genau. Ja, also eine große Herausforderung war halt anfangs das strukturierte Arbeiten. Wie Riad schon gemeint hat, haben wir jetzt eben so ein bisschen Rhythmus für uns gefunden mit dem Curious Day, sprich, also wir treffen uns dann zweimal die Woche und sitzen den ganzen Tag zusammen und haben unsere Stand-Up-Meetings über Videochat. Das andere sind halt Milestones. Das waren wir halt gewohnt bei Jager, hatte man immer dieses wohlig-warme Gefühl von, oh, der nächste Paid-Milestone ist nur einen Monat entfernt oder zwei, wo man immer wusste, worauf man hinarbeiten muss. Aber das hat man ja auch beim, wenn wir jetzt so arbeiten, haben wir das nicht mehr. Wir haben keine richtigen Milestones mehr. Wir wissen nur, irgendwann geht uns mal die Kohle aus oder die Motivation und bis dahin sollte man tunlichst fertig sein. Deshalb, was wir da jetzt, und das haben wir so ein bisschen, also das ist ja auch ein Konsens unter vielen anderen Entwicklern, haben wir uns jetzt halt einfach Submissions so ein bisschen rausgezogen als interne Milestones. Da ist jetzt gerade letzte Woche eben für GDC Europe eine Submission gewesen. Jetzt arbeiten wir momentan auf die Indicate-Submission am Samstag hin. Und so werden wir uns auch unsere Milestones in Zukunft artifiziell sozusagen zusammenziehen, dass wir immer sagen, okay, die nächste Submission oder die nächste Messe ist da. Bis dahin wollen wir den und den Stand erreicht haben.
Ja, und was die Arbeitsteilung angeht, also ich programmiere und Jo macht Art und der ganze Rest ist quasi verteilt zwischen uns. Also Game Designs hat jeder Einfluss. Ich versuche den Code so zu schreiben, dass er möglichst leicht editierbar ist, quasi durch Textdateien, sodass Jo dann auch für sich selber kleinere Sachen prototypen kann. Und Game Designs, die kommen dann von Jo oder von mir, genauso Marketing machen wir beide, Business-Sachen machen wir beide. Klar hat dann jeder ein bisschen seine Schwerpunkte so, aber prinzipiell ist es ziemlich verteilt so, abgesehen von der technischen und der Art-Komponente. Wobei wir natürlich auch uns gegenseitig, also Jo kommentiert nicht unbedingt meinen Code, aber ich habe natürlich auch meinen Einfluss bei der Art-Seite.
Okay. Und so ganz, ganz pro forma, seid ihr daran interessiert, neue Leute einzustellen quasi?
Na, interessiert auf jeden Fall. Also einfach auch, weil wir viele, viele Leute kennen, die sehr gut sind. In erster Linie sind wir aber daran interessiert, uns jetzt nicht in so einen Wachstumsstrudel zu stürzen, der halt eben auch dann bedingen würde, dass wir automatisch dann wiederum mehr Einheiten verkaufen müssen. Und dann nehmen wir uns dann gleich wieder die Freiheit, die ich halt vorher erwähnt habe. Insofern, klar, also wir haben jetzt nicht vor, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag nur unsere Zweierputze zu haben. Wir würden schon ganz gerne wachsen. Allerdings sehen wir uns perspektivisch eher als kleines Studio, selbst in der Zukunft. Und würden halt gerne das Wachstum auch wirklich gesund machen. Und wenn Bedarf ist, und der wird sich, wenn es gut läuft, bestimmt ergeben. Allerdings, Curious Expedition werden wir vermutlich erstmal zu zweit plus eventuell Outsourcing, Manpower komplett so fertigstellen.
Okay, und jetzt wollte ich noch ein paar Fragen zum Spiel stellen. Und zwar, also zum einen, was ihr ja auch irgendwie angesprochen habt, viele Leute fragen sich, warum Browser, warum kein Free-to-Play, sowieso. Aber jetzt noch vielleicht mal auf das Browser-Ding eingehen. Wo seht ihr denn da für euch den Vorteil, dass man das als Browser-Spiel auch machbar macht?
Der Vorteil in der Art, so wie wir es gemacht haben, ist, dass man kein Plugin oder etwas braucht. Das heißt, die Einstiegsschwelle ist sehr gering. Prinzipiell können wir uns vorstellen, dass wenn du das Spiel gut findest und du es auf Facebook sharest zum Beispiel, dass dann jemand anders auf die Seite navigiert und dann sofort im Spiel ist. Er hat gar nicht diese Schwelle überhaupt, irgendwas runterladen zu müssen oder zu einer bestimmten Store-Seite zu navigieren oder erstmal sein Steam-Passwort einzugeben, sondern er kann es sofort spielen. Und aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass, also für mich ist das immer ein sehr mächtiges Instrument, wenn mir jemand ein Spiel schickt, selbst wenn ich dann eigentlich gar nicht so Interesse habe, aber das Spiel fordert mich direkt auf zur Interaktion. Dann habe ich mich schon selber erwischt, dass ich dann mal eine Stunde irgendwas gespielt habe und dachte, hoppla, hätte ich das jetzt runtergeladen, wäre das nie passiert. Also das ist ein großer Reiz. Und dann gibt's natürlich Sachen, wenn Sachen im Browser leben, ergeben sich da auch andere Sachen, zum Beispiel Facebook-Integration oder so, dass man das direkt, oder man kann vielleicht ein Widget machen, was man auf seiner eigenen Seite implementieren kann, wo dann die Highscore von deinem Spiel drin ist oder ein Replay oder so, so eine Sachen.
Ja, weitere Vorteile sind, dass das Spiel dadurch, dass es halt auf dem Server lebt, von überall aus zugegriffen werden kann. Sprich, wenn ich jetzt abends eine Runde gespielt habe und die nicht fertigstelle und am nächsten Tag in der Mittagspause auf Arbeit oder so nochmal 10 Minuten weiterspielen kann, kann ich das ohne Probleme machen. Das ist auch eine sehr schöne Sache eigentlich. Es gibt ganz viele, wir haben sie alle im Businessplan stehen.
Wir haben natürlich auch keine Store-Beschränkungen. Also wir müssen uns nicht bei Steam anbiedern oder über ein Greenlight gehen, sondern wir können auch quasi unseren eigenen Store machen, wo wir mehr Kontrolle haben und wo wir natürlich auch finanziell ein größeres Stück vom Kuchen auch selber behalten können.
Ja, ne. Was ich auch interessant finde, ist halt, ich stehe halt auch sehr auf einfach eine Begrenzung, die man hat. So, das ist einer der Gründe zum Beispiel auch für unseren Artstyle, dass wir halt so eine niedrige Auflösung mit Pixelart fahren, ist einfach, dass man sich aufs Wesentliche konzentrieren muss. Und wenn man jetzt eine sehr mächtige Engine nimmt, also muss ja jetzt nicht mal Unreal Engine sein, reicht schon Unity zum Beispiel. Da kann man theoretisch eben auch in alle Richtungen explodieren, was super, also wo die Versuchung halt sehr hoch ist, dann mal das und mal das auszuprobieren. Und selbst wenn wir bisher bei der HTML-Technologie halt noch nicht so richtig jetzt irgendwie gemerkt haben, oh Mist, das würden wir jetzt unbedingt implementieren, aber wir können es nicht, weil das die Technologie nicht zulässt, ist es schon so, dass die uns auch Grenzen aufweist und dadurch halt auch eben so ein bisschen unser Spiel bedingt. Und das ist eigentlich auch ein sehr, sehr positiver Einfluss.
Und Portierbarkeit. Also prinzipiell jetzt quasi vom Start weg sind wir ja schon dadurch jetzt auf Mac und Linux mit verfügbar. Theoretisch auch auf mobilen Plattformen, wobei die Performance da noch nicht ausreicht. Aber prinzipiell ist es natürlich ein großer Reiz. Also andernfalls müsste man jetzt über Unity oder so könnte man natürlich Ähnliches erreichen. Aber da müsste man auch wieder sich in Unity einarbeiten und auch Unity bezahlen und Ja, das ist das Schöne, dass es quasi eine freie Technologie ist, die wir einfach einsetzen können, ohne jemanden zu fragen oder zu bezahlen. Und wir können quasi komplett alles selber gestalten, so wie wir es in dem Moment brauchen.
Okay. Und jetzt zum Inhalt des Spiels. Ihr habt ja auch schon gesagt, Kolonialismus, Rassismus, das sind auch schwere, also im Prinzip auch schwere Themen, die ihr im Spiel anschneidet oder behandelt oder die auch in Verbindung treten mit dem ganzen Expeditionsthema. Und von Spec Ops kennt man ja, also weiß man ja, dass ihr durchaus in der Lage seid, mit ernsten Themen differenziert und interessant umzugehen. Wie habt ihr das vor, bei Curious Expedition zu machen? Oder könnt ihr überhaupt da?
Ja, natürlich. Also hast du schon NDA unterschreiben? Nee. Also in erster Linie ist es, also ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein tragendes Element, ja, der Umgang mit dem Rassismus. Für uns ist es einfach, es klingt jetzt komisch, aber es ist Notwendigkeit. Also du kannst ein Spiel nicht in dem Setting machen, ohne das zu behandeln. Wenn man das rauslassen würde, das wäre strange. Insofern wollen wir es mit reinnehmen. Wie wir es einbinden, gibt es mehrere Ansätze. Also einerseits wollen wir diesen, das ist einer unserer, so eine Art Kernelement gewesen, was wir recht früh benannt haben, war dieser Trail of Chaos. Sprich, wenn man anfangs in eine von diesen vielen generierten Welten reinkommt, dann ist die mehr oder weniger im Gleichgewicht sozusagen. Wie man sich halt eben auch die Länder vorstellen kann, bevor eben der erste Kolonial oder Westerner da seinen Fuß reingesetzt hat und es dann eben downhill ging. Und so diesen Aspekt wollen wir eben aufgreifen. Wird wahrscheinlich eher in so eine fantastischere Richtung gehen, dass das Land halt wirklich aus dem Ungleichgewicht in Form von, dass dann, wenn man Tempel ausraubt, dass dann Vulkane ausbrechen und dann die Wälder abbrennen oder man benutzt mal eine Fackel am falschen Moment und dann gibt's einen Flächenbrand oder man erzeugt irgendwie eine Quelle und es entsteht ein Fluss, der ertränkt dann ein ganzes Dorf. In die Richtung, dieser Trail of Chaos. Und andererseits der Rassismusanspruch, da erhoffen wir uns viel aus unserem narrativen Teil des Spiels, den man sich so ein bisschen vorstellen kann wie eine Mischung aus Twine und FTL, die Sequenzen, in denen man diese Entscheidungen trifft. Das stellt sich so dar, dass man in regelmäßigen Abständen entweder eben, wenn man mit Dörfern oder anderen Lokalitäten interagiert oder es einfach einen Tagebucheintrag gibt im Journal. Es gibt eben so ein Reisetagebuch, was geführt wird, in dem die Situationen beschrieben werden, textuell immer. Da benutzen wir auch eine Art Randomisation, mit der wir verschiedene Bauteile aus narrativen Elementen immer wieder miteinander kombinieren und die den Spieler sehr oft vor Entscheidungen stellen. Teilweise eben auch schwierige Entscheidungen, wie zum Beispiel halt eben auch, wie er mit indigenen Menschen umgeht. Da wollen wir nicht uns hinstellen und den moralischen Zeigefinger erheben und sagen, willst du jetzt die gute Option oder die böse Option? Und wenn die böse Option gewählt hast, sondern eher auch aufzeigen, wie einfach das auch damals war, in so ein Schema zu verfallen, dass man halt eben eher der Ausbeuter ist, weil es einfach super praktisch ist, an Ressourcen ranzukommen oder viel Ruhm zu erlangen oder viel Geld zu kriegen. Und dabei halt so ein bisschen eben die Interessen der indigenen Bevölkerung vergisst. Oder das wäre der Aspekt für einen Spieler an sich, für seine Option. Andererseits ist es auch so, dass man den Track, also die Mannschaft, die man zusammenstellt, die besteht halt auch aus vielen Individuen, der auch durchaus gemischt sein kann. Also man kann sich vorstellen, dass man zu Anfangs zum Beispiel hauptsächlich einen Westerner-Track hat, wo halt nur Leute aus Europa drin sind.
und im Laufe der Expedition halt eben dann auch native Leute mit dazu nimmt und wie die sich untereinander auch eben verhalten, das kann auch zu Problemen führen, wo der Spieler sich entscheiden muss. Also die einzelnen Units haben eben auch bestimmte Eigenschaften. Zum Beispiel gibt es vielleicht auch eben einen, der eher ein Rassist ist und der vielleicht nicht so gut damit klarkommt, dass jetzt hier ein neuer Guide aufgenommen wurde, der halt eben aus der nativen Bevölkerung besteht. Und dann kommt es vielleicht zum Konflikt zwischen den beiden und der Spieler muss eine Entscheidung treffen. Und hier ist dann auch wieder gefragt, wie entscheide ich mich jetzt? Also es gibt viele Möglichkeiten, wie wir das angehen. Es ist natürlich immer sehr schwierig, da eine Balance zu treffen, eben nicht den moralischen Zeigefinger zu erheben, andererseits halt aber auch eben nicht so eine Ambivalenz mit reinzubringen. Ich denke mal, da sind wir uns auf jeden Fall darüber bewusst, wie wichtig der sensible Umgang mit dem Thema ist. Werden ausprobieren, wie weit wir damit gehen können.
Also um da nochmal anzuschließen, es gab mal diesen interessanten Artikel über das Spiel Colonization, was so eine Civ-Version war in diesem Kolonialzeitalter. Und da war in diesem Artikel wurden zwei Sichtweisen dargelegt. Die eine war, das ist ziemlich provokant, in so ein Szenario ein Spiel anzusiedeln, aufgrund der Umstände damals. Und eine andere Perspektive war, das Spiel ist nicht provokant genug, denn in dem Spiel konnte man keinen Sklavenhandel betreiben. Und das ist quasi noch viel provokanter, als ein Spiel überhaupt in diesem Szenario zu machen, wenn man halt ein Szenario bedient und dann quasi die Sachen, die einem aber nicht passen, oder die ein bisschen so, da sind wir uns nicht sicher, dann quasi ausspart bewusst. Und als wir uns dann entschlossen haben, ein historisches Szenario zu machen, sind wir schnell zu dem Punkt gekommen, als wir die Dokumente durchgearbeitet haben und unsere Research gemacht haben, auch diese Bilder gesehen haben, also diese rassistischen Darstellungen mit dem weißen Obermenschen und den Schwarzen, die daneben stehen und die Träger sind und so. Und da hat sich halt früh die Frage gestellt, wie gehen wir damit um? Also klammern wir das komplett aus und verharmlosen das in Anführungsstrichen oder ist es ein Teil des Spiels? Also behandeln wir das oder machen wir ein anderes Spiel, wo was weniger riskant ist oder weniger historisch? Und wir haben uns entschlossen, nein, wir machen das Spiel und dementsprechend müssen auch diese Tatsachen da in irgendeiner Form Berücksichtigung finden. Wie man das natürlich genau macht, ist natürlich ein schmaler Grat. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich hoffe, dass wir das mit genug Fingerspitzengefühl umsetzen. Das wird natürlich dann der End-User zu entscheiden haben, wie wir das geschafft haben.
Das klingt nach einem ziemlich spannenden Ansatz, finde ich. Das ist toll. Noch eine Sache. Ihr habt ja auch den Femcrunch ausgerufen, nachdem ihr festgestellt habt, dass ihr nicht genug weibliche Charaktere im Spiel hattet. Könnt ihr ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie ihr das bemerkt habt? Ich habe ja ein bisschen auch darüber geschrieben auf dem Blog, aber könnt ihr das ein bisschen erzählen?
Ja, also das hatte so den Ursprung im Endeffekt darin, dass wir ja eben diese Persönlichkeiten aus der Zeitgeschichte als spezielle Einheiten sozusagen in dem Track haben und von Anfang an hatten wir intern schon beschlossen, ja, wir wollen auf jeden Fall auch weibliche Explorer in der Gruppe haben. Hatten dann aber irgendwann so einen Stand, wo wir irgendwie, ich glaube, 9 männliche Explorer hatten und hier eben einen weiblichen, das war Marie Curie. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann die eine Episode von Femme Frequency gesehen, wo es um das Smurfette-Syndrom ging. Und danach, also es ist eine sehr gute Episode für mich gewesen, weil die zum ersten Mal für mich persönlich sehr viel applikable Beispiele gebracht hat für einen Spieleentwickler. Hey, guck mal, das kannst du verbessern. Und danach, als ich das gesehen hatte, war ich so ein bisschen am Boden zerstört, weil ich wusste, okay, wir haben genau dieses Ding gemacht, wir haben genau dieses Smurfette. Wir haben Marie Curie, ist die einzige Frau in unserem Cast, alles andere sind Männer. Und dann habe ich einfach beschlossen, okay, scheiß drauf, ich höre jetzt auf, an allen Aspekten vom Spiel zu arbeiten, bis ich unseren Cast gender equal gemacht habe. Natürlich sind dann für einige Tage Features unter den Tisch gefallen, die wir erst später angefangen haben, aber es ging relativ fix auch, weil wir uns halt darauf konzentriert haben und es war jetzt auch nicht so ein riesen Content für uns zum Generieren, weil Der Teil vom Spiel, der die Explorer betrifft, ist noch sehr generisch. Es geht hauptsächlich um die Porträts und generell einfach sich eine Persönlichkeit rauszusuchen. Das war es auch anfangs. Meine größte Sorge war so, oh, finden wir überhaupt genug Frauen aus der Epoche, die interessant genug sind, um neben, Aleister Crowley oder Nikola Tesla oder Charles Darwin oder Richard Francis Burton zu bestehen. Aber da habe ich halt für mich persönlich das größte Learning gehabt, weil ich einfach massiv blown away war bei wie viele Frauen es gab zu der Epoche, die wirklich außergewöhnliche Dinge gemacht haben, die ich aber nicht kannte. Oder nur oberflächlich, ja, den Namen habe ich schon mal irgendwie gehört, aber weil es einfach eben durch meine Erziehung oder keine Ahnung, durch meine Social Bubble, in der ich aufgewachsen bin, eben nie so ein Riesenthema war. Ich habe die nicht in der Schule behandelt. Zusammen mit der Community, wir haben das ja ausgerufen, ich habe ja den Blogpost geschrieben und da hatten wir eine recht große Resonanz aus der Community, hatten sehr viele Vorschläge zu Wiki-Einträgen zu Frauen aus der Zeit, hatten sogar einen, der sich aktiv auch beteiligt hat und viele der Grafiken auch für uns gemacht hat sozusagen. Also eine unglaublich positive Resonanz aus der Community. Und hatten dann den Roster relativ schnell Gender Equal und nachhinein muss ich sagen, also es fühlt sich erstens sehr gut an, eben diesen Schritt getan zu haben, aber es ist auch super interessant so für mich, weil also in der Working Version ist es momentan so, dass man einfach zufällig eine Persönlichkeit zugeteilt bekommt und ich freue mich auch, wenn ich mit einer dieser Frauen spielen kann, eben weil es so ein bisschen, ich weiß nicht, fühlt sich anders an, als wenn man jetzt einfach nur diesen Standard anderen Explorer-Typen hat, sondern halt eben auch eine Frau, es bringt automatisch ganz neue Ideen rein, was für Fähigkeiten und Perks man einbinden kann, wie die sich verhalten in Gruppen es hat generell einfach nur unser Spiel bereichert und also wenn es nach mir geht, halten wir das aufrecht und für jeden männlichen Explorer, den wir ins Spiel packen, kommt eine Frau auch dazu. Und so wie der Content aussieht und Wikipedia-Recherche zeigt, werden wir da auch keine Probleme haben, interessante Persönlichkeiten zu finden.
Sehr, sehr gut. Gut, dann noch abschließend, wann hat ihr jetzt vor, dass das erste Mal, dass eine spielbare Version an die Öffentlichkeit kommt?
Es kommt jetzt so ein bisschen drauf an. Unter Umständen sind wir vielleicht schon auf einer Messe vertreten in der nahen Zukunft, wo man dann schon mal vermutlich einen Hands-on machen könnte, ohne jetzt ein Public-Build zu haben. Wenn man in Berlin ist und mit uns Kontakt aufnimmt, wir sind zum Beispiel relativ oft beim Talk and Play von Lorenzo im Coop, da haben wir ab und zu mal spielbare Versionen mit. Ansonsten wirklich ein Public-Build werden wir vermutlich dann auch direkt mit einem Early Access anstreben und da ist der Plan, es hängt so ein bisschen natürlich davon ab, wie wir vorankommen, ich würde mal sagen zwischen September und November.
Alles klar. Habe ich noch jetzt irgendwas vergessen zu fragen?
fällt mir jetzt gar nichts ein. Gibt es irgendwas?
Ich weiß nicht. Du hast zum Spiel viel gefragt. Du hast noch nicht gefragt, ob du mal spielen kannst.
Das wollte ich jetzt gleich fragen. Genau, dann machen wir das jetzt und vielen, vielen, vielen Dank.
Super Level. In die Fresse.